In der heutigen Podcast-Episode habe ich einen ganz besonderen Unternehmer zu Gast, und zwar Mr. Events himself, Thomas Cash Kenyeri, ein krasser Unternehmer, der schon viele Höhen und auch die ein oder andere Tiefe in seinen ja gefühlt Jahrzehnten Unternehmertum mit sich erleben durfte, hat ein krasses, über 55-köpfiges Team aufgebaut, das Cashback, und genau darüber wird uns heute mehr erzählen. Let's get it on!
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hello, 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 meine Lieben, und herzlich willkommen an Mr. Events. Thomas Kenyeri, Mr. Cash himself. Schön, dass du da bist, Tommy.
Hallo Patrick, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich habe es ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, das ist echt nicht selbstverständlich, dass du dir heute Zeit nimmst. Selbst ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, achtstellige Umsätze, riesengroßes Unternehmen, 55 Mitarbeiter auf 3 Standorten in der ganzen Dachregion verteilt, die größten Events in der Dachregion, wenn nicht sogar Europas. Und dich da jetzt bei uns im Profit-Podcast haben zu dürfen, lieber Tom, ist eine große Freude und eine große Ehre.
Danke, lieber Patrick. Für mich ist es ebenfalls eine große Ehre, dass du mich dazu eingeladen hast zu diesem unglaublichen Podcast. Ich höre den wahnsinnig gerne, weil du einfach wahnsinnig gute Persönlichkeiten da reinbringst. Und ich sage mal, als Podcast-Teilnehmer kann man nur gute Antworten geben, wenn man gute Fragen bekommt. Und da bist du ein absoluter Vollprofi. Ich freue mich auf das Gespräch.
Danke, 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 mein Lieber. Ich meine, ich habe jetzt eingangs schon ein bisschen was erwähnt zum Thema Events, aber was, glaube ich, dich, deinen Erfolg über die letzten Jahrzehnte so ausmacht, ist, wie du Teamkultur lebst. Lass uns da vielleicht gleich reingehen, weil das haben wir im Profit-Podcast bisher noch nie so tief im Detail uns anschauen können. Und ich glaube, du bringst da ganz neue Standards. Also es gibt ja den Best Place to Work in Österreich. Da gibt es, glaube ich, was, 22.000 Bewerber oder sowas jedes Jahr. Und ich drop's hier immer gerne als Show off, wie cool mein Freund der Tom ist. Aber wie viel da seid ihr waren von 22.000 Bewerbern dieses Jahr?
Also es waren nicht 22.000 Bewerber, sondern es gibt 22.000 Unternehmen in unserer Unternehmensgröße in Österreich, und wir sind bei Great Place to Work, drittbester Arbeitgeber in Österreich.
Boah, das ist schon mal eine Hausnummer von 22.000 Betrieben, quasi der drittbeste Arbeitsplatz oder Arbeitgeber, das ist echt beeindruckend. Lass uns da vielleicht gleich reingehen. Cashback, warum ist es bei euch nicht einfach nur ein Arbeitsplatz, sondern wirklich ein Tribe oder ein Rudel, das ihr da aufgebaut habt?
Also wie mein Geschäftspartner der Lukas und ich das Unternehmen gegründet haben, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen nicht einfach nur einen Arbeitsplatz schaffen, wo wir für unseren Kunden irgendwelche Dienstleistungen anbieten, sondern wir haben gesagt, wir wollen einen Arbeitsplatz schaffen, wo die Leute in der Früh kommen und am Abend glücklicher nach Hause gehen, als wie sie gekommen sind. Und das schaffe ich nur, wenn ich quasi auch eine Arbeitskultur schaffe, wo sich die Menschen wohlfühlen. Und gleichzeitig darf ich aber kein Wohlfühl-Wellness-Oase schaffen sein. Ich muss ja einen Platz schaffen, wo man Performance lebt, wo man zielorientiert lebt und wo wir für den Kunden einfach einen Mehrwert bieten. Und dass das jetzt natürlich nicht so einfach ist, ist auch klar. Aber es muss eine Mission sein. Ich sage mal, die Vision, die man hat, man möchte für die größten Kunden der Welt arbeiten, man möchte die größten Events für die Kunden bauen und so weiter. Das ist alles gut und schön, aber du brauchst auf diese Reise dorthin eine klare Mission, und wenn du eine Mission startest, dann brauchst du Missionare, die mit dir mitgehen. Und in unserem Fall ist das mein Team, und wir haben gesagt, wir wollen quasi eine klare Philosophie haben. Und unsere Philosophie oder unser Unternehmensname intern ist The Cashback. Und das Cashback heißt ja auf Deutsch quasi das Rudel, also das Cash-Rudel. Und unsere ganze Unternehmensphilosophie basiert auf die Naturwissenschaft, wie ein Rudel funktioniert. Das heißt, wir arbeiten, wir lernen, wir spielen, wir unterhalten, wir kommunizieren wie ein Rudel. Und auf das alles haben wir quasi unsere Philosophie aufgebaut. Und ich würde mal sagen, dass das auch der Erfolg oder ein wesentlicher Erfolg unseres Unternehmens ist.
Deine Rolle in dem Cashback, in dem Rudel, ist, wenn ich es deiner Jobbeschreibung richtig entnehmen darf, quasi der CVO, der Chief Visionary Officer. Wie, Wie widerspiegelt sich das im tagtäglichen Business? Wie kann man sich das vorstellen? Oder welche Rolle, auch wenn man beim Wolfsrudel bleibt, wer ist der Visionär?
Vielen lieben Dank für die gute Frage. Also zuerst einmal möchte ich noch kurz ausholen, was ist vielleicht die Philosophie des Rudels gegenüber der klassischen hierarchischen Form, die wir so kennengelernt haben. Wir haben ja alles, was bei uns im Leben irgendwie aufgebaut ist, ist auf eine Pyramide aufgebaut. Ja? Die Ernährungspyramide, ein Organigramm, das ist alles so aufgebaut, dass immer oben einen Chef gibt, oder das Alpha, und darunter dann die Beta und so weiter. Und so hat man auch geglaubt, dass quasi ein Rudelorganisation aufgebaut ist. In Wirklichkeit ist es aber so, dass das eine Linie ist. Das heißt, ein Alpha-Wolf sieht sich nicht so, dass der jetzt quasi der Wichtigste oben ist. Der sieht quasi Leadership nicht als Macht, sondern der sieht Leadership einfach als seine Arbeit, als seine Rolle. Und das Besondere bei einem Rudel ist, dass quasi jeder eine Rolle hat und diese Rolle hat aber keinen Wert, sondern es ist einfach nur eine Aufgabe. Und meine Aufgabe in diesem Unternehmen ist es, Chief Visionary Officer zu sein. Meine Aufgabe ist es, das Unternehmen nach vorne zu bringen, einen Weitblick zu geben. Ich bin der sich die Zeit nimmt, zu tagelang recherchieren, wo geht die Reise hin, wie entwickeln wir uns weiter, wie entwickeln wir unsere Führungskultur weiter, welche Kundensegmente, welche Produkte sind in der Zukunft relevant. Und das ist meine Rolle. Und die ist ganz klar, hebt sich ganz klar von anderem ab. Der Social Media Manager kümmert sich den ganzen Tag darum, dass er die besten Social Media Inhalte für uns generiert. Das Event-Team kümmert sich darum, dass wir die besten Prozesse finden, wie wir unsere Events reibungsfrei, effizient und schnell umsetzen können. Und so hat jeder seine Rolle im Unternehmen. Und wenn jeder seine Rolle versteht, jeder seine Rolle in absoluter Exzellenz ausführt und wertschätzend und respektvoll untereinander umgegangen wird und nicht der eine nimmt den anderen seine Rolle weg, dann funktioniert das Rudel unfassbar gut und das Ergebnis ist Profit. Und das ist vielen nicht klar. Viele glauben, dass man quasi, wenn man eine gute Unternehmenskultur hat, dann hat man quasi eine gute Stimmung. Aber gute Unternehmenskultur führt zu guter Stimmung. Gute Stimmung führt zu einer guten Kundenqualität und zu einer guten Stimmung beim Kunden und am Ende des Tages zu Profit. Und das ist mir bewusst. Und das habe ich relativ schnell gelernt und ich arbeite tagtäglich daran, dass das noch besser wird. Meiner Meinung nach denken viele Unternehmerinnen und Unternehmer viel zu kurzfristig. Die sehen einfach so dieses schnelle Geld in irgendeiner Weise, wie ich dem Kunden jetzt etwas liefere und schnell zu Geld komme. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich Unternehmen anschaut, wirklich große Unternehmen, die haben immer etwas Langfristiges aufgebaut. Und langfristig etwas aufbauen schaffst du nur, wenn du eine Unternehmenskultur aufbaust, die auch wirklich nachhaltig langfristig hält.
Absolut richtig. Jeff Bezos spricht ja auch von zwei großen Prinzipien, den quasi zum, jetzt mit Elon Musk und so, zu einem der reichsten Menschen, der wohlhabendsten Menschen der Welt gemacht haben. Eines Customer Centricity, also schon den Fokus natürlich auf, was ist jetzt das Beste für unsere Kunden. Und das zweite ist Long-Term View und Long-Term Cashflow Calculations. Also Amazon war ja, weiß ich, 10 Jahre lang ein Loss Leader und hat nur Kohle verbrannt, bei sich im neunstelligen Bereich hat das. Also hat so viel Kohle verbrannt, Amazon. Und jetzt sind es die größte E-Commerce oder die größte Plattform auf dem Planeten und so. Sind jetzt zum reichsten Mann der Welt geworden. Ich meine, nach dem Musk jetzt und so. Aber Long-Term View ist eh klar, auch Bill Gates sagt ja zum Beispiel, die Menschen überschätzen immer immens, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen nochmal viel krasser, was sie in 10 Jahren erreichen können. Und Unternehmertum ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon, wenn wir sich ehrlich sind, was da. Und es ist für mich impressive, wir haben ja schon einige Events gemeinsam rocken können und ich bin super, super dankbar davon, dir lernen zu dürfen, von deinem Team inspiriert zu werden und mit euch einfach coole Dinge schon umgesetzt zu haben. Und es ist einfach krass, wie lange die Leute bei euch auch dabei bleiben. Also A-Player nicht nur an Bord zu holen, um mal ein Jährchen da zu sein, sondern A-Player und wirklich das Gefühl, weil A-Player Acquisition ist one thing, aber A-Player Retention, dass die 2, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre dabei bleiben oder noch länger und sich als Teil der Family sehen. Was sind die Hebel? Also erstmal, wie findet man E-Player? Weil das ist ja für meiste schon mal die Herausforderung. Ich meine, einerseits durch euer cooles Branding, durch euer Employer-Branding, das ist sehr impressive. Wie findet man diese E-Player? Und dann, wie schaffst du das, dass die teilweise jahrzehntelang bei euch bleiben? Und ich habe viele schon aus deinem Team kennenlernen dürfen. Und das spürt man, dass die einfach so stolz drauf sind. Das ist so, wie ich als alter Rapid-Fan für den SK Rapid Wien in der Einsermannschaft spielen dürfte. Das spürt man einfach. Für die ist das was ganz Besonderes. Das ist nicht einfach nur eine Arbeit. Das ist es wirklich nicht. Es ist einfach viel mehr. Es ist part of a tribe, part of a family. Das merkt man. Also wie findet man diese Leute und wie hält man die teilweise jahrzehntelang?
Ja, vielen lieben Dank, dass du das auch so gespürt hast und für die wirklich gute Frage. Also ich hole vielleicht wieder ganz kurz aus. Ja. Ich habe seit fast 18 Jahren einen Mentor. Das ist Dr. Manfred Winterheller. Und von dem habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen. Unter anderem, wie auch so ein Rudel funktioniert. Und ich habe darauf aufbauen, eigentlich meine Firmenphilosophie aufgebaut. Und der hat auch mir eine Geschichte jetzt erzählt von Herrn Ogilvy. Ja, einer der größten Werbeagenturen der Welt. Und Herr Ogilvy hat mir die Frage mal gestellt: Wie haben Sie es geschafft, quasi so eine internationale Werbeagenturgruppe mit Tausenden von Mitarbeitern aufzubauen? Und er hat eine einfache Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich habe mir für jeden Job eine Person gesucht, die das besser kann als ich. Und das war sein Erfolg. Und ich glaube, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann musst du auch so denken, dass nicht du der Wichtigste bist, ja, um dein Unternehmen zu entwickeln, sondern du brauchst die Menschen, die besser sind als du, um das Ganze entwickeln zu können. Das heißt, wir suchen auch Menschen, die einfach besser sind wie wir, die uns einen Schritt weiterbringen. Und das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Das nächste ist, du hast das Thema Employer Branding angesprochen. Ich bin nicht so ein großer Fan von Employer Branding. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass ganz viele Unternehmen das Wort Employer Branding nicht verstanden haben. Die sehen das als Marketingkampagne für mein Team nach außen hin. Die Wahrheit ist aber, dass die Menschen im Unternehmen das gar nicht erleben, was sie in der Employee-Kampagne nach außen hin sehen, was dazu führt, dass eigentlich die Unstimmigkeiten im Unternehmen noch größer werden. Und deshalb haben wir eine ganz klare Philosophie. Wir entwickeln keine Kampagne nach außen hin, sondern wir entwickeln Kampagnen nach innen. Wir haben bei uns eine Employee-Experience, das heißt, wir leben diese Cash-Pack-Philosophie nach innen, tagtäglich. Das heißt, jeder einzelne Touchpoint zwischen Unternehmen und Mitarbeitern ist nicht zufällig, sondern der ist auf eine Experience aufgebaut, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Gefühl hat, das Unternehmen hat sich echt was dabei gedacht. Und diese einzelnen Details, die dokumentieren wir und kommunizieren wir nach außen. Das heißt, wir erfinden keine Kampagnen, sondern wir zeigen nur, was wir wirklich leben. Und dadurch ziehen wir halt die Menschen an und sagen, ich möchte da dabei sein. Ja, wenn du einen erfolgreichen Fußballverein siehst, dann möchtest du da dabei sein. Wenn du sagst, jetzt, wir entwickeln jetzt einen neuen Verein und wir suchen Fans, das würde nie funktionieren. Sondern du bist ein Fan, weil diese Kultur, dass dort gelebt wird, dich anspricht. Und das ist unser Ansatz. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel für andere Unternehmen solche Employee-Experience-Kampagnen machen, dann schauen wir einfach einmal, leben die eigentlich ihre DNA? Haben die überhaupt eine DNA? Weil viele haben Werte auf der Homepage stehen, aber die versteht kein Mensch. Und ich muss halt diese Werte tagtäglich leben. Das heißt, wir haben für uns quasi eine DNA, eine Philosophie niedergeschrieben, aber nicht nur einen Satz hingeschrieben, sondern wir haben gesagt, okay, was bedeutet das für uns? Wie setzen wir das um? Wie machen wir das wirklich? Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Gleichberechtigung ist für uns wichtig, aber was heißt das? Ja, wie wird das umgesetzt? Was schreiben wir in die Bewerbung hinein? Das heißt, wir haben alle diese einzelnen Details quasi niedergeschrieben und leben das tagtäglich. Und das führt auch dazu, dass die Menschen bei uns sein wollen und für uns arbeiten und für uns quasi das Spiel spielen. Also du kannst die Champions League nur gewinnen, wenn du wie in der Champions League arbeitest. Das heißt, du musst trainieren wie in der Champions League, du brauchst ein Umfeld wie in der Champions League, du brauchst eine Kleidung wie in der Champions League, du brauchst Arbeitsmaterial wie in der Champions League, ein Trainingsgelände wie in der Champions League, nur dann gewinnst du die Champions League. Du kannst nicht sagen, ich möchte in der Champions League gewinnen und dann hast du einen Regionalliga-Fußballplatz, einen Trainer, der aus der zweiten Liga kommt, das funktioniert nicht. Das heißt, du musst ganz oben, wenn du ganz oben sein willst, muss alles auf höchstem Level sein. Absolute Exzellenz. Wenn du die nicht hast, bist du maximal 47.
Mega cool. Und ich liebe es, wie er Authentizität auch im Innen und im Außen lebt. Ich würde, weil du auch die Frage stellst, wie macht man das dann wirklich? Ich weiß ja, einen KPI von euch, kannst du vielleicht auch teilen mit uns, wenn du das noch top of mind hast. In der Woche oder im Monat, wie viele Social Media Posts werden auf der Cash Instagram, am Instagram-Profil geteilt, wo es nur darum geht, wie der Arbeitsalltag einfach real ausschaut. Und es ist einfach nur ein Documented Journey. Das ist jetzt nichts aufgepimpt, irgendwas fake, sondern es ist einfach so, wir sind jetzt gerade beim Wutzler, spielen gerade Tischfußball oder wir haben gerade einen großen Kunden gewonnen. Das ist, wie wir das feiern. Also wie viele, weil damit die Zuhörer und Zuhörer sich da auch mal einen Überblick machen, weil es ist wirklich immens, wie oft ihr sowas auch quasi nach außen tragt dann.
Also es sind ca. 80 bis 100 pro Monat, die wir quasi nur aus unserem Team raushauen. Und das dokumentiert quasi unser Leben, unser Office. Wir haben eine eigene Story über Wochen aufgebaut, wie wir unser Büro aufbauen, wir haben eine eigene YouTube-Serie gemacht, wo wir unser Büro zeigen, wie wir da arbeiten, jeden einzelnen Raum, warum es den gibt, was ist die Story dahinter. Und mittlerweile ist es so, dass die Kunden, und wir haben ja wirklich große internationale Kunden. Wir arbeiten für Coca-Cola, für Nespresso, BYD, also alle globale Brands, die kommen zu uns. Die wollen in unserem Office quasi den Workshop-Raum nutzen. Die wollen mit uns gemeinsam Workshops machen, weil sie sagen, ich möchte auch diese Energie spüren.
Die Brand Experience Company Cash, weil das ist ja viel mehr als eine Event-Agentur. Und in der Brand Experience gehört dazu, dass die Mitarbeiter auch eine gescheite Experience haben am Arbeitsplatz. Und du hast ja sogar eine eigene KPI geprägt in den letzten Wochen, und zwar den ROCs. Kannst du uns gerne mal ein bisschen reinholen, weil alles, was wir bisher gehört haben, holt mich qualitativ immens ab. Aber quantitativ gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich trotzdem denkt, ja, aber auf Zahlen, Daten, Fakten, auf Profit, hat das jetzt wirklich einen Impact? Aber du sagst, ja, es gibt definitiv einen ROCs. Das heißt, man kann das sogar messen, dass diese ganzen Experience-Faktoren einen direkten Return on Investment sozusagen hätten.
Genau. Also viele Dinge kann ich ja nicht direkt als ROI messen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Stimmung im Unternehmen sich um 5% verbessert, kann ich jetzt ja im ersten Moment nicht messen, ob das jetzt auch quasi im Umsatz so ist. Das ist ein viel längerfristiger Prozess. Und was wir entwickelt haben, ist der ROCs, also der Return on Experience. Das heißt, wir gehen her und haben verschiedene Parameter definiert, die wir einfach tracken. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt das intern oder extern mache. Aber wenn ich jetzt das extern ja mache für eine Brand, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, der Patrick Wind ist jetzt auf einer Marketingmesse und hat dort einen Messestand. Ja, was wäre da der ROCs? Und da gehört es einfach dazu, okay, wie viele Menschen haben mich dort besucht? Wie viele Gespräche habe ich geführt? Welche Zielgruppe hat sich dort angesprochen gefühlt? Was habe ich daraus für Social Media Content generiert? Und. Also es gibt da ganz viele Parameter. Wir haben jetzt eigene Tracking-Tools, die man aufhängt. Das sind wie Minikameras, die messen die Stimmung, die messen wann, zu welchem Zeitpunkt waren welche Zielgruppe dort. Die KI wertet mir das Ganze aus und ich bekomme einen Wert zwischen 0 und 100. Und ich kann da zum Beispiel verschiedene Parameter reinbringen. Zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hast und dahinter einen Call to Action hast, wie viele Menschen sich das quasi runterladen. Solche Werte kann man da reinbringen und und daraus wird dann dieser Wert berechnet. Und wir sehen da eine große Zukunft darin, dass man quasi auch Erlebnisse, Experiences klar messbar macht. An dem arbeiten wir auch. Das wird immer besser. Und intern ist das natürlich dasselbe. Das heißt, tägliche Stimmungsparameter, Messungen, wie wirkt sich das quasi auf die Kundenstimmung aus? Und mit der KI kann man da natürlich Dashboards bauen, das was natürlich unglaublich ist. Ja. Und Wenn ich dann irgendwann Erfahrungswerte habe und sage, okay, wenn die Stimmung sich nicht jedes Monat um so und so viel Prozent verbessert, dann werden wir dieses Jahr den Umsatz nicht erreichen, zum Beispiel. Wenn ich diese Werte mal habe, dann kann ich quasi mit meinen täglichen Stimmungsmessungen extreme Herleitungen ziehen, die langfristig sind. Und an solchen Dingen arbeiten wir.
Extrem beeindruckend, wie, weil du auch die Frage halt gebracht hast, wie macht man das jetzt wirklich in den Daily Operations? Das tägliche Stimmungsbarometer ist ein Typeform, das man ausfüllt, eine Umfrage, oder gibt es da fortgeschrittene Möglichkeiten, das ist einfach nur eine Umfrage?
Na, jetzt ist es noch genau so, aber das ist auch sehr umständlich, weil da muss man immer was aufmachen und so weiter. Was wir jetzt arbeiten, ist, dass das direkt in unserer Agentursoftware hinterlegt ist. Ja, dass zum Beispiel, wenn du Aufgaben erledigt hast, dass du quasi eine Gefühlsstimmung abgeben kannst, wie leicht war für dich diese Aufgabe zum Erfüllen und solche Sachen. Das heißt, wir integrieren das eigentlich ins tägliche Tun. Und der nächste Schritt ist dann der, dass quasi anhand von E-Mail-Kommunikation und so weiter die KI auch die Stimmung erkennt, wie du deine E-Mail schreibst und und.
Extrem cool. Also wirklich, wirklich extrem beeindruckend. Wir haben ja sehr viele, sehr, sehr, sehr positive, coole Aspekte schon beleuchtet. Siehst du, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Cash, aber bei vielen anderen Unternehmen, mit denen du ja auch im Austausch bist, was sind so klassische Fehler, die eine Unternehmenskultur kaputt machen können? Also auch über die letzten Jahrzehnte von Cash, vielleicht das sind so Dinge, wo du dachtest, na, das ist ein Learning zum Beispiel. Und was hast du vielleicht aus dem schon umsetzen oder abändern können?
Ja, diese Frage, die stellt sich natürlich jede Unternehmerin und jeder Unternehmer. Was mache ich falsch, damit meine Mitarbeiter kündigen und was auch immer? Ich glaube, es ist relativ simpel. Das erste ist, Leadership ist eine Aufgabe, die nie aufhört. Das heißt, jede Sekunde, jedes E-Mail, jedes Gespräch, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in die Tür reinkommt, ist Leadership. Ich muss in der Sekunde perfekt performen. Wenn ich da Fehler mache, dann sorgt das für eine schlechte Stimmung. Und das ist einfach ganz wichtig zum Wissen. Leadership ist immer. Und wenn ich eine Führungskraft bin, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt einen Leadership-Kurs und dann machen wir einen Leadership-Fokus-Monat und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Nein, das ist rund um die Uhr. Leadership ist immer. Das ist mal das erste Thema. Das zweite ist, Leadership hört nie auf. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass das dauert einfach ewig lang. Ja? Das dritte ist, wenn ich etwas sehe oder merke, was für Unstimmigkeiten sorgt, muss ich es just in time lösen. Sonst entstehen Diskussionen im Team, es wird Hinterrücks geredet, Zynismus entsteht und solche Sachen. Das heißt, wenn mir etwas auffällt, sofort lösen. Sofort, in dem Moment. Und ich sage mal, der Hauptgrund, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen kündigen, ist nicht, weil sie zu wenig Geld bekommen oder was auch immer, sondern es ist zum ganz, ganz großen Teil nur eine schwache Führungskraft. Und da bin ich mir zu 100% überzeugt. Es gibt auch genug Studien mittlerweile dazu, wo das auch wirklich auch so herauskommt. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Menschen einfach nur für Menschen arbeiten, die ihnen Sicherheit geben, die ihnen einen Rahmen geben, dass man seinen Job machen kann. Weil eines ist klar, wenn du ein Unternehmen hast, wo du das Hirn bist und alle arbeiten dir zu, dann hat dieses Unternehmen keine Zukunft, weil das Unternehmen wird nicht wachsen können. Du wirst auch kein Team finden, das mit dir da in den Krieg zieht. Weil stell dir vor, du ziehst in einen Krieg und es gibt einen, der alles weiß und alles kann und 99 laufen hinter dir her. Du wirst nie einen Krieg gewinnen. Du brauchst einfach, du musst ein Feld schaffen, du musst Spielregeln schaffen, wo jeder seine absoluten Fähigkeiten selbst entwickeln kann. Die Menschen kommen auf die Welt und haben die Fähigkeiten angeboren. Das Problem ist, dass sie jedes Mal in ein Umfeld kommen, wo sie diese Fähigkeiten nicht ausleben können. Und dieses Wissen, das, was ich lernen durfte, was auch mein Mentor Dr. Manfred Winterhöller mir gelernt hat, basiert auf das Wissen von Sean Lidloff, ein unglaubliches Buch. Und da geht es einfach darum, dass man Menschen ein richtiges Umfeld geben muss, ein sicheres Umfeld geben muss, damit sie sich entfalten können. Das heißt, wenn du als Unternehmen ein Umfeld schaffst in deinem Unternehmen, ein Büro schaffst, eine Stimmung schaffst, die einfach einzigartig ist, dass jeder mit viel Gefühl und Sicherheit arbeiten kann, dann wird sich dein Team so entfalten, dass du wirklich, wirklich das Team behältst, die bei dir arbeiten wollen und auch langfristig quasi deine Ziele erreichst.
Wow, also absolut nachvollziehbar. Sehr, sehr, sehr starke, wichtige Worte. Wenn ich darf, würde ich da gleich eine Mentoring-Session draus bauen, weil ich fühle mich sehr abgeholt bei dem, dass ich viele Jahre lang in meinem Business tatsächlich der bin, der das Zentrum von dem Ganzen ist, was du sagst. Also ich würde gern sagen, ich wäre der tolle Unternehmer, der alle Head of so und so überall rumlaufen hat, die sehr autonom sich selbst entfalten können. Du bist ja unternehmerisch schon ein paar Jahrzehnte weiter als ich. Und ich glaube auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern wird es einigen geben, die sich denken, ja, der Tommy, recht hat er, aber meine Realität ist eine andere gerade. Was sind die nächsten Schritte? Wir haben zum Beispiel auf Lanzarote, wo wir waren, den Vortrag von Philipp und Max gehört, wie sie von 6 auf 7-stellig skaliert haben, gesagt, 3 Bereiche, die du ganz klar abgeben musst und einen Verantwortlichen dafür haben musst, und zwar einmal Vertrieb, einmal Marketing und einmal Delivery. Und das muss von dir als Geschäftsführer muss das getrennt sein. Es muss einen Hauptverantwortlichen für Vertrieb, einen Hauptverantwortlichen für Marketing oder eine Hauptverantwortliche für Delivery geben. Ist das zum Beispiel eine Aktion, wo du sagst, führ mal eine Führung, eine zweite, also dass du nicht selbst der Leader immer oder die Leaderin bist, führ mal eine Führungsebene ein ab einer gewissen Teamzahl von mindestens 5, 6, 7 Mitarbeitern oder so. Was sind die nächsten Schritte? Weil du kennst mich gut, du kennst meine Businessstruktur relativ gut. Was siehst du? Was siehst du von außen, was ich vielleicht nicht sehe? Du hast mir zum Beispiel auch gesagt, intern Event-Mitarbeiter, das finde ich sehr wertvoll, habe ich auch schon umgesetzt. Wird da gefallen? Ich habe Assistenz der Geschäftsführung eingestellt zum Beispiel jetzt, dank unserem letzten Gespräch. Aber was siehst du? Was siehst du, was ich vielleicht nicht sehe? Was sind Blindspots?
Vielen Dank, Patrick, für die wunderbare Frage. Und ich merke, auch du denkst in Funktionen. Du denkst, okay, welche Funktion im Unternehmen kann ich jetzt als erstes quasi auslegen? Ich denke anders. First who, then what? Ich suche quasi Menschen, die zu 100% in mein Unternehmen passen. Und dann schaue ich quasi, welche Fähigkeiten und Rollen ich dem übergeben kann. Wir haben zum Beispiel, ich sagte jetzt zum Beispiel, wie ich mein Wachstum in Deutschland vorangetreibe. Wir haben in Deutschland, wir haben gesagt, wir wollen nach Österreich, nach Schweiz, auch nach Deutschland gehen. Jetzt hätte ich hergehen können und sagen, okay, wo sind meine Lieblingskunden? Die wären jetzt gewesen in Düsseldorf und in Hamburg. Jetzt hätte ich sagen müssen, okay, ich mache jetzt in Hamburg ein Büro und da suche ich mir einen Head-Off, der das Büro dort leitet. Was haben wir gemacht? Wir haben quasi einen Mitgesellschafter in ganz Deutschland gesucht. Wir haben gesagt, wir wollen einen Menschen haben, der mit uns ein Unternehmen aufbaut. Und haben zudem gesagt, du wirst die nächsten 2 Jahre kein Geld verdienen, du wirst die nächsten 2 Jahre nicht schlafen können, du wirst die nächsten 2 Jahre pitchen, so viel wie du dein ganzes Leben nämlich gemacht hast. Aber wenn du das durchstehst, dann wirst du mit uns, mit dieser Gesellschaft, mit diesem Unternehmen etwas Großes aufbauen können. Und den haben wir gefunden und der ist zufälligerweise aus München. Deshalb haben wir unser Büro in München gemacht. Das heißt, wir haben zuerst die Person gesucht und dann haben wir quasi gesagt, wo machen wir das Büro? Wer werden unsere ersten Kunden sein? Wie werden wir die Produkte anlegen? Das kannst du nur machen, wenn du die richtige Person hast. Es bringt überhaupt nichts, quasi etwas zu sagen, wir lagern jetzt als erstes den Vertrieb aus. Wenn ich im Vertrieb nicht die richtige Person habe, dass ich das übergeben kann, dann kann ich das nicht machen. Sondern ich muss mir quasi langfristig jemanden aufbauen, den ich zu 100% vertrauen kann. Und erst dann kann ich das abgeben. In meinem Unternehmen braucht mich operativ niemand, weil ich in jeder Position eine Person habe, die ich zu 1000% vertraue. Ich mache mir nur kein einziges Mal Gedanken, wenn jemand aus meinem Team, aus meinem Führungsteam etwas übernimmt, dann mache ich mir nie und stelle mir nie die Frage, hoffentlich kann der das oder hoffentlich macht er das gut. Diese Frage gibt es gar nicht. Und erst wenn du diese Frage nicht mehr hast im Leben, wenn das Vertrauen so groß ist, dann funktioniert das. Weil Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Ja, und das heißt, nur wenn du Vertrauen zu 100% hast, hast du 0% Angst. Und dann kannst du wachsen Und dann kannst du dich auf deinen Job konzentrieren, nämlich das Unternehmen zum Wachsen bringen, visionär zu sein. Diese Rolle wird dir niemand abnehmen. Niemand wird einen Elon Musk die Rolle des Elon Musk abnehmen. Aber der muss sich doch keine Gedanken machen, wie Autos gebaut werden. Aber das ist sein Job. Und genauso ist es der Job des Patrick Wind, der geniale Masterminder zu sein, der eine unglaubliche Fähigkeit hat, nämlich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu bringen und noch dazu in der richtigen Stimmung. Und wenn das passiert, ist das Ergebnis immer eine herausragende Leistung. Und das weißt du, das habe ich dir schon so oft gesagt. Und das glaube ich, an das glaube ich so stark. Ja, die richtigen Menschen, die richtige Stimmung. Und ich glaube einfach, du musst in deinem Team auch die richtigen Menschen finden und dann den vollen Fokus darauf, dass die Person, wenn du der zu 100% vertraust, dann wird die Skalierung wachsen.
Extrem stark und bricht natürlich viele, viele Muster, die man so hört. Ich bin zum Beispiel gerade in einem Productivity Mentoring, da habe ich das Organigramm jetzt vor einer Woche noch einmal genau aufgeschrieben, überall Who genau hingeschrieben und das Learning war, Patrick, du musst mehr in Rollen denken, weniger in Personen. Das ist quasi die klassische Organisationsorganigrammgeschichte. Und es hat irgendwas in mir, sträubt sich gegen das ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, es wird schon Sinn machen.
Das lernt man im klassischen Prozessmanagement so. Ja, weil du im Prozessmanagement muss ja jede Rolle sofort austauschbar sein. Weil nur dann ist es auch skalierbar. Aber bei diesem Prozessmanagement gibt es immer noch etwas darüber. Und diese Person, die ist nicht austauschbar. Das ist der was quasi, weil du kannst jetzt nicht dein Unternehmen sagen, du bereitest gewisse Bereiche, so wie bei mir in Deutschland. Ich kann ja nicht sagen, na, da hole ich mir morgen jemanden anders. Das geht ja nicht. Das muss eine Person sein, die gibt es nur einmal auf der Welt. Aber wenn du dir sicher bist, was du willst, und wenn du sagst, ich möchte das haben und ich möchte das Ziel haben und ich möchte diese Person haben, dann findest du sie. Die meisten Menschen finden ja keine Mitarbeiter, weil sie nicht einmal wissen, welche Mitarbeiter sie suchen sollen. Und das ist immer, ich sage immer, das ist relativ simpel. Wenn du zu Amazon hinschreibst, schick mir was, schicken die auf jeden Fall was Falsches. Schick mal was. Und genauso ist es quasi auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn du nicht weißt, wenn du suchst, kriegst du einen Falschen.
Ja, das gefällt mir sehr gut, wenn du mit uns teilen könntest, wäre ich sehr dankbar, Wie funktioniert da wirklich der interne Prozess, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Social Media Manager oder Managerin für Deutschland sucht? Wie ist das wirklich? Habt ihr eine Scorecard, wo die Anforderungsprofil einfach genau beschrieben ist und dann wird das ins warme Netzwerk und auf Jobportal etc. Oder gibt es da irgendwelche Weil das ist ja schon mal die Wurzel des Themas, dass wir händeringend nach E-Playern suchen am Markt und so. Und euch gelingt das ja irgendwie, die an Bord zu holen. Einerseits natürlich über die starke Employer-Brand, Eklor. Ich kann mir vorstellen, dass in der starken Kultur, die ihr habt, dass ihr sehr viele Mitarbeiter, aber korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass ihr sehr viele Mitarbeiter über Empfehlungen von den bestehenden Mitarbeitern gewinnt, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß auch nicht, ob das die Wahrheit ist, aber quasi Lookalikes von den Bestandsmitgliedern, dass das vielleicht ein Pool von Talenten ist. Wie findet ihr E-Player?
Es ist jetzt so, dass wir versuchen einfach genau zu definieren, wen wir haben wollen. Ist das eine männliche Person, eine weibliche Person? Und vor allem, welcher Persönlichkeitstyp passt jetzt für diese Rolle für uns? Ja, da haben wir halt verschiedene. Wir verwenden da das Rickman-Modell, wir verwenden aber auch das DISC-Modell, wir verwenden 16 Personalities, je nachdem, weil wir schauen einfach einmal, welcher Typ könnte da zu uns passen. Und dann dementsprechend schreiben wir schon auch dann die ganzen Texte und so weiter, basierend auf diese Person, damit sich solche Personen auch angesprochen fühlen. Und was wir aber auch machen ist, wenn wir zum Beispiel A-Player, wir holen uns schon auch Headhunter in Spiel. Wir haben da jemanden in Österreich, die da einen wirklich guten Job macht. Und was die macht, ist, die screent einfach LinkedIn. Die screent quasi vom Persönlichkeitstyp her, wer könnte da zu uns passen, macht uns dann eine Shortlist und diese Shortlist schauen wir uns dann im ersten Schritt einmal an. Wir schauen an, okay, was posten die Leute auf LinkedIn zum Beispiel? Welche Sprache wählen die? Schreiben die einfach nur über Fakten? Schreiben die wertschätzend? Wie kommunizieren die? Das sagt schon sehr viel über die Person aus. Mittlerweile kann man das auch mit der KI noch besser machen, aber ich bin einfach ein Fan davon, das selbst reinzulesen. Dann machen wir von dieser Shortlist eine kürzere Shortlist mit 10 Leuten und dann schauen wir uns die persönlich an. Und so finden wir auch die Leute dann.
Und wieder mal zeigt sich, wer in der Champions League spielen möchte, darf auch Champions League recruiten, weil ich kann mir vorstellen, dass Real Madrid oder FC Barcelona halt auch ihre Scouts und ihre Manager einfach haben, weil ab einem gewissen Level ist halt einfach nicht mehr so, dass einer einfach zum Probetraining kommt und fertig. Also super spannend, Thema Headhunting, wir haben das ja schon mal in einer Mastermind-Session more or less besprochen. Preispoint. Was kostet so Headhunting, je nach Kategorie wahrscheinlich, wie man sucht, aber sprechen also wir davon?
Zwischen 6.000 und 10.000 Euro, je nachdem, welchen Umfang und.
Super, super sinnvolles Investment, wenn wir ehrlich sind, vor allem bei einer seniorigen Stelle, weil wir wissen ja, du wahrscheinlich aus noch mehr unternehmerischer Erfahrung als ich, aber eine Fehlbesetzung, was das an Kohle kostet, wenn man nach 2-3 Monaten jemanden wieder gehen lässt und dann noch einmal neu einschult, man hat vielleicht einen Kunden verloren in den 2-3 Monaten. Also die Kosten für eine Fehlbesetzung sind ja deutlich höher als 7.000 bis 10.000 Euro. Also super, super smart, sehr cool.
Natürlich. Und man kann das immer mit der Champions League, mit dem Fußballverein gut vergleichen. Da sieht man das ja sehr stark. Ja, wenn ich jetzt einen Stürmer Millionen kaufe und der schießt keine Tore, dann ist es eine Fehlbesetzung. Und da ist es viel billiger wie mein Unternehmen. Ja, weil wenn ich jetzt, wie du sagst, einen Social Media Manager für Deutschland suche, wann komme ich da überhaupt drauf, dass der eine Fehlbesetzung ist? Wenn ich eine große Organisation habe, das heißt, es ist ja nicht nur die Person zu finden, sondern ich muss quasi vom Onboarding weg sofort on fire sein. Ich muss quasi permanent Leadership aufbauen, schauen, wie macht er seinen Job, passt er hinein, sorgt er für keine Stimmung. Das heißt, das ist quasi permanentes Tun, nicht einfach mehr hinsetzen. Und nur so, wenn du da quasi permanent dran bleibst. Und das ist quasi deine Aufgabe als Teamleader, als Leadership. Das ist deine Aufgabe, quasi permanent am System, an der Stimmung zu arbeiten.
Super wertvoll. Hast du top of mind 2, 3 einfache Hebel, um an der Stimmung arbeiten zu können, die jede und jeder Unternehmerin umsetzen kann? Beispiel, was ich mir von dir abgeschaut habe, schon in Zoom-Meetings, einfach mal reinzugehen und zu sagen, so, bevor wir reingehen, schreibt mal kurz in den Chat rein von 1 bis 10, wie war euer Tag heute? Und dann siehst du, hey, wenn da einer 3 reinschreibt und der andere 8, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, 3, das war schlecht. Erzähl mal du, der den 8 reingeschrieben hast. Was war heute so schön an deinem Tag? Das ist so ein Hebel, den kann man machen, ein Hebel, den ich mir von einem anderen abgeschaut habe, den ich jetzt fast immer in Group-Zoom-Meetings mache, ist, dass ich, der ist super leicht zum Umsetzen, wirklich. Und zwar in jedes Meeting, ich bin ja der Host von dem Meeting, ich mache den Raum auf, ich klicke sofort auf Share aber nicht meine Slides, share mein Computer-Audio und packe halt irgendeine gute Musik rein. Irgendwas, was denkt das Positives, irgendwas war Good Vibes, ein bisschen Party-Stimmung. Und die Leute kommen in den Zoom-Raum rein, du siehst es in dem Kopf noch ganz woanders in Wirklichkeit, kommen rein, es überrascht sie. Es ist jetzt noch ein bisschen Überraschung, da irgendwann wird die auch weg sein. Aber die kommen in den Raum und du siehst das ja, dass die plötzlich, die Augen werden ein bisschen kleiner, die Mundwinkel gehen rauf, ein paar tanzen. Ich bin als Host, ich tanze. Das ist der leichteste Hack auf diesem Planeten. Es dauert nicht einmal 30 Sekunden. Wenn es magst, überstrapaziert man es mit 1 Minute, 1,5. Aber damit ist das ganze Meeting startet anders, als deine Experience ist. Du kommst rein, ist ein bisschen awkward, die Stille und so. Also das sind so leichte Hebel, die man in unserer digitalen Welt machen kann. Gibt es irgendwas, was du top of mind hast, was du so wirklich in deinen, ich weiß zum Beispiel, mein Lieber, wenn ich das teilen darf, dass du jeden Tag in der Früh aufstehst und sagst, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Weißt du, das fängt ja schon bei dir selber an. Weißt du, wie willst du denn als Leader eine gute Stimmung machen, wenn du selbst voll angefressen bist? Das ist ja schon mal das Erste, dass wenn man ins Büro geht, dass man mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit, mit einer Freude selbst einmal reingeht. Das ist auch leichter gesagt als getan. Natürlich ist ja auch nicht immer alles Gold, was glänzt und so. Aber was könntest du denn teilen, was sich wirklich die Zuhörerinnen und Zuhörer denken? Ah, das könnte ich aber jetzt auch umsetzen in meinem Team.
Also grundsätzlich, ich würde mal so anfangen. Ja. Das Erste ist, wenn du in der Früh aufstehst, hast du die Entscheidung, ob das heute ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag wird. Das kannst du selber entscheiden. Der Tag wird immer verlaufen, aber es ist eine Entscheidung, wie er verläuft. Das kannst du entscheiden. Ich entscheide mich jeden Tag, jeden Tag, dass dieser Tag gut verlaufen wird. Dann habe ich eine Gruppe an Menschen, die einfach einzigartig sind. Das ist meine Coaching-Gruppe, mit der ich mich rund um die Uhr austausche. Da schreibe ich jeden Tag hinein, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Das mache nicht nur ich, sondern schreibt jeder hinein. Das heißt, ich kriege 15 Mal diese Nachricht. Ich lese das auch und das ist natürlich für deine innere Stimmung etwas Gutes, weil dein Mindset das sofort programmiert hat. So, und jetzt im Team kann ich natürlich das Gleiche machen. Das heißt, wir beginnen jede Woche mit diese Woche, heute habe ich reingeschrieben, heute, diese Woche ist eine gute Woche für eine gute Woche. Und wir verbreiten quasi positive Vibes über WhatsApp, das ist einmal ganz wichtig. Also einfach, wir feiern die Dinge sofort. Wenn einer irgendwo auf einem Event ist, der macht ein Foto und gleich sofort, hey, mega Umsetzung, gut gemacht und. Das ist einmal das. Das Zweite ist, was du gerade gesagt hast, beginne jedes Meeting, jedes Gespräch, jede Kommunikation positiv. Schau einfach, dass die Gespräche oder diese Menschen, die im Raum sind, auf die gleiche Stimmungslevel kommen. Und das schaffst du nur, wenn du einfach einmal 5 Minuten am Anfang des Meetings einfach nur positive Vibes reinhaust. Und das kann nett sein, loben sein, positive Dinge hervorheben. Das erzeugt automatisch eine komplett andere Stimmung im Raum und das Meeting wird ganz anders verlaufen. Und das Dritte ist, wenn ich jetzt im Unternehmen bin, wenn ich im Team bin, dann schau einfach, dass die Respekt und Disziplin immer gelebt wird. Das heißt, wenn du im Pausenraum sitzt und deine Mitarbeiterin und Mitarbeiter spricht über einen Mitarbeiter, der nicht da ist, dann unterbrich sie sofort und sagt, hey, das gehört nicht zu unserer Philosophie, dass wir hinter den Rücken über Menschen sprechen. Und solche Dinge, die passieren einfach, ist logisch. Ja? Aber wenn es dir auffällt, als Führungskraft sofort unterbinden. Das sorgt dafür, dass du immer eine gute Stimmung hast. Es gibt Sicherheit. Ich weiß, wenn ich nicht im Raum bin, reden die Menschen nicht schlecht über mich. Und das gibt extreme Sicherheit im Team. Das sorgt für Verbundenheit. Und die Menschen im Team sind einfach nicht nur Arbeitskolleginnen und Kollegen, sondern wir sind einfach ein Rudel. Wir gehören zusammen. Das ist wie eine Familie. Wir beschützen uns selbst. Für ein Rudel ist das Rudel das höchste Gut. Und ich beschütze meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer auch vor den Kunden. Und das ist ganz wichtig. Ja, weil es gibt oft Kundinnen und Kunden, die glauben, okay, wir sind jetzt quasi nicht nur Dienstleister, sondern wir sind der Sklave vom Dienst. Und da muss man natürlich eingreifen und sie beschützen.
Absolut richtig und absolut beeindruckend. Du hast das Thema Familie angesprochen. Wir sind ja beide Familienväter, sind ja beide Papas. Und du hast so einen tollen Satz gesagt, den ich mir mitgenommen habe. Und zwar hast du gesagt, wenn du viele Mitarbeiter hast, aber wenn du daheim nicht einmal deine Kinder führen kannst, dann wirst du es in der Firma auch nicht leicht haben. Und basierend auf dem Spruch habe ich meinen Leadership-Style als Papa geändert. Also ich bin ja ein sehr liebevoller und sehr, 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 sehr respektvoller, lieber Papa. Aber teilweise bis zu dem Spruch von dir, ich habe nicht klar genug die Grenzen definieren können. Und seitdem mache ich es halt. Weißt, seitdem, Beispiel gestern, ich erzähle es einfach mal so, der Leo, unser kleiner Bub, der ist ja jetzt 2 Jahre alt und in der Badewanne hat er gerade die Idee, dass er gern das Badewasser schlempert. Und ich sage, das ist keine gute Idee, Sohnemann, das ist nicht gut mit dem ganzen Shampoo und so, mach das nicht. Und dann, wenn ich da bin, mach das nicht. Dann steige ich aus der Badewanne raus, er sieht, ich sehe ihn nicht und er schlempert das wieder. Und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel zu, was gute Culture bedeutet und was nicht. Weil Mitarbeiter, wenn der Chef im Pausenraum ist, reden sie gut über die anderen Mitarbeiter, aber sobald du rausgehst, fangen sie zum Lästern an. Weil Personal Branding ist ja auch, wie die Leute über dich reden, wenn du nicht im Raum bist. Und Kultur oder Unternehmenskultur, glaube ich, kann man auch fast viel besser daran messen, wenn der Leader oder die Leaderin nicht im Raum ist. Also in der Vergangenheit hätte ich ihm das durchgehen lassen, weil es eh nicht, die Welt geht ja nicht unter, wenn er sagt, aber habe ich nicht gemacht. Bin ich hingegangen, habe das mit ihm prozessiert, nochmal ausgesprochen, quasi nochmal erklärt. Ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Aber ja, der Punkt ist, Kultur ist, wie die Leute sich verhalten und wie dein Team sich verhält, wenn du als Leader nicht hinschaust, oder?
Genau. Und das machst du sehr gut, Patrick, da kann man dir nur gratulieren. Wichtig ist, dass du weißt, dass das quasi jetzt nicht von heute auf morgen erledigt ist, sondern dass das vielleicht wahrscheinlich noch 20, 30 Mal passieren kann. Und dass das kein Problem ist, aber er wird es können. Und auch wenn es dieses eine Ding ist, ja, wenn du nur bei diesem einen Ding dran bleibst, du brauchst den anderen 999 nicht mehr erklären. Aber bei den meisten Menschen kommt es nicht, dass sie dieses eine Thema nämlich bei dir mit dem Badewasser, dass sie das durchziehen. Und das ist das Entscheidende. Und dafür dein Sohn wird, wenn du das durchziehst, der wird dir ein Leben lang danken, weil er will ein anderer Mensch werden. Und viele glauben im Leadership, dass die Dinge viel komplizierter sind, aber es sind so primitive Sachen, die entscheidend sind. Und wenn du das noch verstanden hast in deinem Leben, ja, wie Wertschätzung, Respekt, Disziplin, Liebe in der Familie ausschaut, dann wird das im Unternehmen auch selbstverständlich sein. Aber du musst es mal zu Hause üben. Ja, und das ist einfach so wichtig. Ja, wenn du zu Hause, wenn du deine Tochter oder deinen Sohn sagst, du darfst bis 23 Uhr weggehen und der kommt um 23:01 Uhr, dann ist das nicht okay. Und das ist halt für die meisten, ist das okay, da war eine Minute zu spät. Das gibt es nicht. Es gibt keine Minute zu spät. Das ist vollkommen egal, ob eine Minute oder eine Stunde zu spät ist. Es ist einfach nicht eingehalten worden. Und denen ist einfach Klarheit. Und mein Mentor Dr. Manfred Winterheller, von dem habe ich gelernt, dass die meisten Führungskräfte sind Überförderer. Die sind wahnsinnig gut in dem, dass sie nett sind. Ja, also beim Geben ist es relativ einfach. Ich möchte eine Gehaltserhöhung haben, ja, kein Problem, machen wir, wie viel wir es haben. Das Fordern ist das, was die meisten nicht können, inklusive mir. Ich übe das jeden Tag. Fordern ist viel schwieriger. Ja, wenn du von Mitarbeitern etwas möchtest oder von deinem Sohn, ja, wenn du denn von deinem zweijährigen Sohn etwas möchtest, was er nicht machen soll, das ist Fordern. Das ist viel schwieriger, wie ihm eine Schokolade zu schenken. Und deshalb ist das Fordern das Entscheidende zum Üben. Ja, das heißt, mit kleinen Dingen anfangen. Und ganz wichtig ist, nicht irgendetwas als Konsequenz sagen, was ich nicht einhalten kann. Ja, also wie zum Beispiel, wenn du jetzt damit aufhörst, dann gehst du nie mehr baden. Ja. Das ist ein kompletter Schwachsinn, das werde ich nicht einhalten können, deshalb brauche ich so etwas nicht sagen. Und solche Aussagen, das gibt es halt auch von Chefs, ja, solche gibt es von Familien. Ja, wenn du das Brot jetzt nicht isst, kriegst du nie mehr etwas zum Essen. Das Kind denkt sich, was ist das für ein Idiot? Ja, warum wer ist in Europa schon mal verhungert, weil die Mama und Papa ihm nichts zum Essen geben hat? Das ist kompletter Schwachsinn. Und das ist halt das Problem, dass wir das glauben, dass die Kinder so dumm sind und das nicht merken. Aber die denken sich einfach, mein Vater, meine Mutter, das sind Idioten, die haben keine Ahnung von Führung und deshalb werde ich jetzt die Führung übernehmen und werde sagen, oh Freunde, jetzt erkläre ich euch mal, wie das funktioniert. Und das muss man mal verstehen.
Absolut.
Es gibt keine Organisation, wo nicht geführt wird. Wenn es keine Führung klar gibt, dann entsteht sie von selbst. Meistens ist es nicht das Beste, dass der Lauteste und der Stärkste die Führung übernimmt. Aber die Natur macht es so. Die Natur sorgt dafür, dass der Stärkste und der Lauteste die Führung übernimmt. Das ist aber in einer Organisation von uns Menschen nicht das Beste. Deshalb ist es immer gut, wenn einer die Führung übernimmt, der sehr viel Ahnung von Führung hat.
Extrem gut. Vielen, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich wollte noch hinzufügen, dass das Thema Konsequenz oder Konsistenz genau das Gleiche ist, weil das ist mir zum Beispiel in meiner Elternzeit bisher ein paar Mal passiert, dass ich einmal konsequent bin. Sagen wir ein Beispiel, wenn es 23:01 Uhr wäre, wäre ich böse oder wird er böse? Ich würde halt quasi sagen, das war nicht in Ordnung. Und dann beim nächsten Mal ist 23:02 Uhr. Mein zweijähriger Sohn ist jetzt nicht bis 23 unterwegs, aber einmal ist er gescheit, beim anderen Mal schmeißt er es runter, wenn er es runterschmeißt, muss er in die Ecke, muss ich an die Wand schauen und beim anderen Mal wieder nicht und so. Also ich glaube hier, wie du sagst, Leadership ist immer, Leadership hört nie auf, Leadership kann von einem Moment auf den anderen wieder nochmal zum Tageslicht kommen und dann halt auch konsequent sein mit dem, was gestern gilt, gilt auch heute und was heute gilt, gilt auch morgen quasi.
Genau, dranbleiben.
Exakt, mein Lieber, respektvoll mit deiner wertvollen Zeit umzugehen. Hast du vielleicht noch eine finale Weisheit zum Thema Profit, die du als krasser Unternehmer, der schon so viele Sachen miterleben konnte, der schon viele Erfolge und auch viele Learnings hatte und schon viele Geschäftspartner und viele alleine Projekte, alles drum und dran, Profit, hier im Profit-Podcast, was würdest du uns vielleicht noch mitgeben, was wir bisher noch nicht besprochen haben?
Also ich glaube, dass Profit fix in jeder Firmenkultur stehen sollte, weil Unternehmen, die Profit nicht im Fokus haben, die können langfristig nicht überleben. Ja, weil das ist wie ein Wolfsrudel sagen würde, ja, ist egal, ob du jetzt Futter nach Hause bringst oder nicht. Die sterben einfach, weil sie gerne nichts zum Essen haben. Und genauso ist es im Unternehmen. Das heißt, Profit first, das hat schon wirklich seinen Anspruch, wie du das nennst. Aber mindestens gleich stark ist, ich würde jetzt mal sagen, Teamkultur first. Weil wenn du die nicht hast, wenn du kein Team hast, mit dem du die Champions League gewinnen kannst, weil die nicht die Fähigkeit haben, weil die Kultur nicht da ist, weil sie nicht so trainieren, arbeiten und wertschätzen, was auch immer, dann kannst du diesen Profit nicht erreichen. Und deshalb sind das für mich zwei ganz wesentliche Dinge im Unternehmertum: Profit first, Culture first. Diese zwei Dinge, die ich ganz oben hinschreiben und an dem arbeiten.
Das nenne ich einen Mic Drop zum Abschluss nochmal sehr geil. Profit first, Team Culture first. Wenn man mehr von diesem wunderbaren Unternehmen und wunderbaren Menschen Thomas Kenyeri lernen möchte, welchen Call to Action platzieren wir? Ich meine, ihr habt ja so viele Kunden in der Agentur natürlich, das ist eh klar. Aber wenn vielleicht irgendwer die Lust und Laune hat, Weltklasse-Events umzusetzen, ich bin ein sehr, sehr, sehr glücklicher, sehr glücklicher Kunde und sehr glücklicher Brand Ambassador von Cash, das ist eh klar. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Call to Action ist, der dich wirklich motiviert, oder was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Also mich würde schon mal wahnsinnig freuen, wenn Sie einfach, egal wo Sie diesen Podcast hören, auch einfach hinschreiben, wie Ihnen dieser Podcast gefallen hat, ob wir beide jetzt einen guten Job gemacht haben. Und wenn jemand wirklich mit uns auch Events machen möchte oder Brand Experience oder Employee Experiences, dann sehr gerne einfach auf cash.com gehen oder einfach thomas.kenyeri auf LinkedIn oder Instagram folgen. Wir hauen da wirklich jede Woche massiv viel Content raus. Und da ist sicher für jede oder für jeden auch etwas dabei. Aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr uns ein positives Feedback auf diesen Podcast gebt.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Call to Action. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr bereichernd für mich. Also ich bin ja der erste Nutznießer aus diesen tollen Interviews und ich habe viel für mich mitnehmen können, was mich auch unternehmerisch weiterbringen wird. Dankeschön.
Danke.